Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute das abschließende Thema aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, unter der Überschrift »Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen«. Dieser Vers kommt vor am Ende des Briefes noch einmal und ganz am Ende des Briefes schreibt der Apostel Paulus, »Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht«. Und der letzte Vers, »Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus«. Die Liebe ist ja sicherlich das Hauptthema im Korintherbrief, inmitten all der vielen notwendigen Ermahnungen, die die Korinther und die auch wir alle immer wieder brauchen. Und hier geht es nun um praktische Anordnungen für die Gemeinden und auch um die Reisepläne des Apostels. Zuerst dachte ich, was kann man denn da für das praktische Leben als Christ, als Gemeinde heute daraus lernen? Aber es ist eine ganze Menge, was wir daraus lernen können. Ich will mich jetzt auch nicht so sehr auf die historischen Zusammenhänge konzentrieren, die einzelnen Missionsreisen des Apostels Paulus, die könnt ihr ja in der Apostelgeschichte ausführlich nachlesen, sondern mehr auf die Fragen, was können wir heute daraus lernen, aus dem, was er hier an Eigenschaften der Mitarbeiter nennt, an Planungen, an Bereitschaft, auf Gottes Willen zu hören, an Bereitschaft, Mitarbeiter einzusetzen und zu empfehlen und all diese Fragen. Hier wird also exemplarisch für unser heutiges Leben als Christen etliches genannt in diesem abschließenden Kapitel, auch inmitten all dieser Reisepläne und Grüße. Und so lesen wir jetzt 1. Korinther 16. Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, wie ich in den Gemeinden in Galatien angeordnet habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück, und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Wenn ich aber gekommen bin, will ich die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, damit sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber die Mühe lohnt, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich will aber zu euch kommen, sobald ich durch Mazedonien gezogen bin. Denn durch Mazedonien werde ich nur durchreisen. Bei euch aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann dahin geleitet, wohin ich ziehen werde. Ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise, denn ich hoffe, ich werde einige Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zulässt. Ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten. Denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da. Wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt auch das Werk des Herrn wie ich. Dass ihn nur nicht jemand verachte. Geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte auf ihn mit den Brüdern. Von Apollos, dem Bruder, aber sollt ihr wissen, dass ich ihn oft ermahnt habe, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Aber es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass sie die Erstlinge in Achaia sind und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen. Ordnet auch ihr euch solchen unter, und allen, die mitarbeiten und sich mühen. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn sie haben mir euch, die ihr nicht hier sein könnt, ersetzt. Sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt solche Leute an. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asien. Es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Prisca, samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch alle Brüder, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Hier mein des Paulus eigenhändiger Gruß. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Es ist sehr bewegend, wenn man das liest, diese vielen Grüße, diese vielen Mitarbeiter, auch Mitarbeiterinnen, die hier genannt sind. Und hinter jedem Namen steckt auch eine Geschichte, eine Bekehrungsgeschichte, eine Geschichte, wo Menschen vom Herrn berufen wurden, zu dienen im Reich Gottes. Ob es Aquila und Priska sind, die in Korinth sich bekehrt hatten, oder auch Timotheus, der eine jüdische gläubige Mutter hatte und einen griechischen Vater, der zu einem unverzichtbaren Mitarbeiter des Apostels Paulus geworden war. Oder auch Stephanas und sein Haus, die Erstlinge, die Erstbekehrten in der griechischen Achaia waren. Ja, und all diese Geschwister werden hier erwähnt, auch in den anderen Briefen kommen noch andere Namen vor. Der Apostel Paulus war kein Einzelkämpfer, sondern er hat auch immer mit anderen zusammengearbeitet. Ich habe schon gesagt, über Korinth und Ephesus findet ihr die historischen Zusammenhänge sehr ausführlich in der Apostelgeschichte. Ich möchte das jetzt nur ganz kurz erwähnen, dass wir den historischen Rahmen wissen. Es spielt sich, was hier steht, alles in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts ab, wahrscheinlich so in der ersten Hälfte. Es ist so, dass Paulus ja bei der zweiten Missionsreise nach Korinth gekommen ist. Das wird in Apostelgeschichte 18 beschrieben. Nachdem er Athen verlassen hatte, dort ist von keiner Gemeinde die Rede, nur dass einige zum Glauben kamen. Aber Athen, diese Hauptstadt der Philosophen, bis heute ja weltbekannt, ja, da war die Bekehrung sehr mager. Der Verstand, der angebliche Verstand, in Wirklichkeit die unerleuchtete menschliche Vernunft, sie ist dort wohl den meisten im Wege gestanden. Aber in Korinth gab es ein großes Volk in dieser Stadt, das zum Herrn kam, mit allen Schwächen, mit allen Fehlern und Sünden. Aber es heißt in Apostelgeschichte 18, Vers 10, da spricht der Herr zu ihm: Ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er, Paulus, blieb 1 Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Eine lange Zeit, ja, Apostel Paulus ist ja viel gereist, aber in Korinth ist er 1,5 Jahre geblieben. Und deshalb lag ihm auch diese Gemeinde so am Herzen. Und er hat halt von Ephesus aus auch den ersten Korintherbrief geschrieben, mit den Ankündigungen zu kommen. Und so möchte ich auch die Situation kurz schildern. Er hat diesen Brief geschrieben, wohl nach 3 Jahren Aufenthalt in Ephesus, wo er anschließend auf der dritten Missionsreise dann hingekommen war, und hat ihn Timotheus zur Überbringung gegeben, diesen Brief. Er wollte ursprünglich Timotheus einige Zeit später nachfolgen und auf dem Weg nach und von Mazedonien Korinth besuchen. Aber er konnte diesen Plan nicht ausführen. Erst nach einem längeren Aufenthalt in Ephesus konnte er nach Korinth gelangen, als er von Mazedonien zurückkehrte. Und dann aber wollte er eine Zeit lang bei den Korinthern bleiben, um sie erneut zu stärken. Es wird auch immer wieder der Besuch angekündigt, dass er sie besuchen möchte. Und das ist auch die Situation in Kapitel 16, Vers 1 im 1. Korintherbrief, dass auch eine Sammlung veranstaltet wurde in den verschiedenen heidenchristlichen Gemeinden, so muss man es ja nennen, eine Sammlung für die Urgemeinde, die Muttergemeinde in Jerusalem. Das war in den Gemeinden Galatien angeordnet. Galater 2, Vers 10 wird es auch erwähnt. Und eben auch hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 16. Es wird auch in der Apostelgeschichte dann berichtet von dieser Kollekte. Und dass er dann die Geschwister hingesandt hat und auch überlegt hat, selber mitzuziehen. Er ist dann auch mitgezogen schließlich bei der dritten Missionsreise nach Jerusalem, Antiochia, und dann schließlich sollte es auch nach Jerusalem überbracht werden. So schreibt er in Apostelgeschichte 19, Vers 21 folgende, schreibt also der Lukas in der Apostelgeschichte, dass sich das Wort des Herrn mächtig ausgebreitet hat in Ephesus, und dann: Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach: Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte 2 seiner Gehilfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und hielt sich noch eine Zeit lang in der Provinz Asia auf. Dort war er noch eine ganze Zeit, in Ephesus insgesamt sogar 3 Jahre. Er hat dort erst 3 Monate in der Synagoge gelehrt, aber als sie dort nicht mehr hören wollten, als zur Spaltung kam zwischen den bekehrten und verstockten Juden, da hat er dann 2 Jahre lang täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus gehalten. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Apostelgeschichte 19, Vers 10. Wahrscheinlich ist er in Ephesus geblieben, aber die, die sich bekehrt hatten, die sind dann hinausgezogen in die Umgebung, die ganze Provinz Asia. Und es entstanden mehrere weitere Gemeinden durch diesen gesegneten Dienst des Apostels Paulus. Aber dann kam ja schließlich am Ende dieser dreijährigen Dienstzeit dieser Aufruhr in Ephesus durch den Silberschmied Demetrius, der seine Geschäfte davon schwimmen sah. Und dann musste Paulus dort weggehen und er nahm Abschied. Das wird in Apostelgeschichte 20 dann beschrieben. Und es heißt dann, nachdem er Abschied genommen hatte von ihnen, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland und er brachte dort 3 Monate zu und so weiter. Und schließlich entschloss er sich, über Mazedonien zurückzufahren, weil es Widerstände gab, Nachstellungen der Juden. Es begleitete ihn aber bis nach der Provinz Asia, Sopater von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus aus Asia, aber Tychikus und Trophimus. Ja, soweit nur ein kurzer historischer Einblick, die Zusammenhänge. Und in dieser Situation wurde also die Sammlung für die Heiligen in Jerusalem angeordnet. Warum gerade für Jerusalem? Es ist erstens die Muttergemeinde und man darf ja die Herkunft nicht vergessen. Man sollte auch immer den Menschen danken, durch die man zum Glauben kam. Allerdings nicht, dass man sie vergottet, sondern sie auch als Menschen sieht. Auch die Apostel in Jerusalem hatten Fehler. Paulus musste auch Petrus einmal sehr hart widerstehen. Im Galaterbrief Kapitel 2 wird es beschrieben. Und doch war es die Muttergemeinde. Zweitens waren die Christen in Jerusalem sehr bedrängt und verfolgt. Das ging so weit sogar, dass man ihnen alles genommen hat, ihren Besitz und leider oft auch ihr Leben. Und diese Heiligen in Jerusalem waren besonders bedürftig. Und so haben die Menschen außerhalb Jerusalems, außerhalb Israels, gerade für die Jerusalemer Gemeinde gezielt gesammelt, weil sie eine bedrängte, verfolgte, enteignete Gemeinde war. Und ein dritter Grund ist, dass eben das ein schönes Zeugnis ist, dass jetzt auch die Bekehrten, die Neubekehrten aus den Nationen Israel, die Muttergemeinde, unterstützt haben. So sollten wir auch heute Israel nicht vergessen, auch wenn mehrheitlich sie dort noch nicht bekehrt sind, aber man soll natürlich vor allem an die bekehrten Gläubigen in Israel denken und diese auch unterstützen durch unsere Gebete und auch Gaben. Denn auch die messianischen Juden heute in Israel haben es nicht leicht. Sie werden auch dort verspottet, bedrängt. Man schränkt ihre Arbeit ein. Wir sollten auch heute diese nicht vergessen. Und nun, wie wurde das Geld zurückgelegt? An jedem ersten Tag der Woche. Im Griechischen, das wird manchmal missverstanden, da werden die Wochentage gezählt. Der erste Tag nach dem Sabbat, der zweite Tag nach dem Sabbat. Das steht dann zwar im Griechischen Sabbatu, aber es ist der erste nach dem Sabbat, der zweite nach dem Sabbat, der dritte nach dem Sabbat. Und hier ist es der erste Tag nach dem Sabbat im Hebräischen, im griechischen Urtext. Und das ist also der erste Tag der Woche, der heutige Sonntag. Im Russischen Auferstehungstag, im Spanischen Herrentag, Domingo. Und das ist also unser heutiger Sonntag, der Tag, an dem sich die Gemeinde versammelt hat, in ganz gezielter Abgrenzung zur jüdischen Synagoge. Es ist gar keine Frage, dass deshalb die Gemeinde den Tag der Auferstehung des Herrn gefeiert hat, von Anfang bis heute, die wahre Gemeinde Jesu. Und an diesem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme, schreibt der Apostel Paulus. Nun die Frage an euch, wie viel Prozent unseres Einkommens sollen wir für das Reich Gottes einsetzen? Was meint ihr?
Die Zehnte, mindestens. Alles, was wir übrig haben.
Ja, der Zehnte, das ist sicherlich eine Richtschnur, die im Alten Bund gegeben ist. Aber wie gesagt, im Alten Bund, ich lese die Stelle mal vor. Maleachi 3, Vers 10. bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sein, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Also wer nicht weiß, wie viel er geben soll für das Werk des Herrn, der kann sich daran orientieren. Aber im Neuen Bund ist das nicht auf eine gewisse Zahl begrenzt, sondern hier steht ganz klar, jeder sammle an, so viel ihm möglich ist. Ja, das ist eine Herzenssache. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, heißt es im Neuen Testament. Jeder prüfe sich, ob er diese Richtschnur des Zehnten oder vielleicht auch mehr einhalten möchte. Er wird jedenfalls selber reichen Segen empfangen, denn geben ist seliger als nehmen. Das sagt uns das Wort Gottes im Neuen Testament. Wir sehen also in dieser Gemeinde in Korinth, und das ist ein erstes Kennzeichen auch für heutige Gemeindearbeit, für heutiges Gemeindeleben, eine Opferbereitschaft. Die Bereitschaft zu teilen mit denen, die es besonders nötig haben. Und das war damals die Urgemeinde in Jerusalem. Jeder lege zurück, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme, soll das schon immer bei den Versammlungen getan werden. Und so viel ihm möglich ist, wir denken da an die arme Witwe, die ja absolut gesehen wenig einlegte, aber in der Relation zu dem, was sie hatte, war es alles, was sie gegeben hatte. Nun, das verlangt der Herr von uns nicht unbedingt, dass wir uns arm machen damit, aber es ist die Frage unseres Lebens, ob wir unser Leben dem Herrn schenken. Und das kann sich dann auch materiell auswirken durch Opfer an Zeit, durch Opfer an Gaben, Einsatz von Gaben, wie auch immer der Herr uns das aufs Herz legt. Und dieses Geld soll nicht einfach auf den Postweg geschickt werden. Das wäre viel zu gefährlich. Ja? Es geht heute auch manches Geld verloren, was in manche Länder geschickt wird, wenn es so im Kuvert ist. Deshalb empfiehlt sich immer, wenn man in ein Kuvert Geld reintut, das so zu tarnen, dass man es nicht sieht, nicht durchscheinen sieht. Viele von uns verwenden dann auch so Silberpapier oder was auch immer, wenn man im Brief etwas jemandem schickt. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Aber damals war das noch besser. Es haben damals Brüder diese Gabe überbracht, und zwar solche, die bewährt sind. Nicht irgendwelche unbewährten, wo man nicht wusste, ob die wirklich feststehen im Glauben, unerschütterlich und stark sind, wie es nachher heißt, sondern bewährte Brüder. Und auch solche, die ihr für bewährt haltet. Sie sollten als Gemeinde diese auswählen, denen man das Vertrauen schenken konnte, die das Geld nicht veruntreuen würden. Sie sollten mit Briefen gesendet werden, damit sie die Gabe nach Jerusalem bringen. Also nicht nur das Geld, sondern auch die Briefe des Glaubenszuspruchs, der Ermahnung, Tröstung, Korrektur. Und dann schreibt der Apostel Paulus: Wenn es aber die Mühe lohnt, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Es ist also ein weiteres Kennzeichen in der Gemeinde, die Zuverlässigkeit der Brüder, auch der Schwestern natürlich, und die Gehbereitschaft, wenn der Geist Gottes uns etwas aufs Herz legt, auch zu gehen und Dinge zu überbringen, Botschaften oder auch Gaben. Opferbereitschaft, Zuverlässigkeit und Gehbereitschaft. Nun schreibt der Apostel von seinen Reiseplänen ab Vers 5. Ich will aber zu euch kommen, sobald ich durch Mazedonien gezogen bin, denn durch Mazedonien werde ich nur da durchreisen. Wir haben das kurz gehört aus Apostelgeschichte 18 bis 20. Es steht insbesondere in Apostelgeschichte 19, Vers 21, dieser Reiseplan auch. Wir sehen daran, dass der Apostel Paulus einen Planungseinsatz gebracht hat. Er hat geradezu eine Schau gehabt, wo er hinreisen wollte, um das Evangelium zu verkündigen. Und nicht immer hat der Herr es ihm zugelassen, dass er an den Ort gekommen ist, den er sich vorgenommen hatte. Er hat auch eine Bereitschaft zur Korrektur, eine Bereitschaft, flexibel zu sein im Dienst des Herrn. Auch das ein Vorbild für uns. Wir dürfen planen im Reich Gottes, wir wollen dies und jenes tun, auch missionarisch gesehen, dort einen Einsatz machen. Aber es kann sein, dass der Herr uns etwas ganz anderes zeigt. Da gibt es eine bekannte und wichtige Stelle in der Apostelgeschichte 16, wo wir Folgendes lesen. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Apostelgeschichte 16, Vers 6, folgende lese ich. Also vom Heiligen Geist wurde es ihnen gewährt. Sie sollten nicht dorthin gehen, wo sie selber dachten, wo sie auch schon mal waren, sondern jetzt sollten sie ein anderes Missionsfeld für den Herrn erobern. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, also diese Schau Gottes durch diesen Mann, den der Herr ihm geschickt hatte im Traum, als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Es war in der Nacht, vermutlich im Traum, vielleicht aber auch im wachen Zustand. Ja, das will ich jetzt hier nicht festlegen. Aber jedenfalls, Gott hat ihm diese Erscheinung geschickt. Ein Mann aus Mazedonien, Nordgriechenland, wo das Evangelium noch nicht, zumindest nicht durch Paulus, verkündet war. Wahrscheinlich noch gar nicht. Wir wissen nicht genau, welche Jünger von Jerusalem aus und Antiochien schon unterwegs waren. Alle, wir wissen auch von einem Apollos, das werden wir gleich noch hören. Paulus wäre Gott sei Dank nicht der einzige Missionar, aber seine Reisen werden hier nun auch ausführlich beschrieben. Und großenteils war ja auch der Arzt und Reisebegleiter und Evangelist Lukas bei ihm. Immer wenn in der Wir-Form geschrieben wird, in Apostelgeschichte, ist der Lukas auch dabei und berichtet als Augenzeuge unmittelbar. Und das andere ist ihm berichtet worden und gibt er durch Leitung des Heiligen Geistes an uns weiter. Im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte. Ja, also er hat sich vom Herrn korrigieren lassen. Das ist eine Bereitschaft, sich vom Herrn senden zu lassen, wohin er möchte. So dürfen auch wir heute im Gebet vom Herrn erbitten: Herr, was ist dein Wille für meinen Dienst? Wo möchtest du mich haben? Welchen Dienst soll ich annehmen? Welchen soll ich absagen? Es wird auch bei mir oft konkret. Manchmal kommen auch so viele Anfragen, dass man nicht alles annehmen kann. Aber was ist wirklich der Wille des Herrn? Es kann manchmal eher ein kleiner Hauskreis sein als eine große Gemeinde. Es geht nicht nach der Zahl, sondern nach der Berufung, die der Herr einem zeigt. Und dann Vers 6, bei euch aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann dahin geleitet, wohin ich ziehen werde. Er schreibt hier, wenn möglich. Ja. Er ist sich noch nicht sicher, sondern auch hier möchte er noch den Willen des Herrn erbitten und ist auch bereit, andere Wege zu gehen. Also Flexibilität. Ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise, denn ich hoffe, ich werde einige Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zulässt. Ja, alles so, der Herr will und wir leben, Jakobus 5. Und er ist ein Missionar, aber er ist auch ein Lehrmissionar mit Lehrgabe. Er möchte also nicht nur hindurchziehen und Gemeinden gründen, sondern auch Gemeinden festigen und stärken. Das sehen wir besonders schön in der Abschiedsrede an die Gemeinde in Ephesus, als sie ihn besuchen vor der Abfahrt mit dem Schiff am Meeresstrand und als er ihnen sagt, wir werden uns nicht mehr sehen, der Herr hat es uns gezeigt, aber seid vorsichtig, wenn falsche Brüder, reisende Wölfe hineinkommen, sie werden die Herde nicht verschonen, weicht nicht ab vom Evangelium. Er hat sie unter Tränen ermahnt und es gab auch viel Tränen dann beim Abschied, weil sie sich nicht mehr sehen würden. Das wird auch in der Apostelgeschichte sehr bewegend beschrieben. Es sind also auch Tränen geflossen in der Urgemeinde und auch bei wahren Jüngern des Herrn werden immer wieder Tränen fließen, der Buße, aber auch der Liebe zu den Brüdern und auch Tränen beim Abschied. Er möchte also auch eine Zeit dort bleiben, um die Gemeinde zu festigen. Und bezüglich Ephesus, wo er sich jetzt befindet, schreibt er, ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten. Es ist also ein Einsatz an Zeit, an Intensität. Seelsorge gehört auch zum Dienst und Gemeindebau ist nur, wenn wir uns dafür auch ganz einsetzen. Nicht so, dass wir ausbrennen, Burnout. Ich habe gerade einen Pastor getroffen, der ein Burnout-Syndrom hat. Ja, auch Ruhezeiten gehören dazu. Aber es ist ein Einsatz an Zeit und Kraft und auch Einzelgespräche mit Geschwistern, die in Anfechtungen und Nöten sind. Alles das gehört dazu, wenn die Gemeinde geistlich wachsen soll. In Vers 9, ist eine tiefe geistliche Weisheit und Erfahrung, die auch viele Diener Gottes machen dürfen, auch machen müssen. Er schreibt in 1. Korinther 16, Vers 9, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da. In Ephesus, das wird uns Apostelgeschichte beschrieben, ein reiches Wirken, ein reiches Erntefeld lag hier vor ihm. Und so, das sehen wir ja dadurch, dass er täglich Lehrgespräche hielt in der Schule des Tyrannus, 2 Jahre lang. Und dann wurden so viele Menschen in der Provinz Asia gläubig. Apostelgeschichte 19, Vers 9 und 10. Wir haben es vorhin schon gehört. Und da konnte er nicht so schnell weg. Ja. Da kamen immer wieder Schüler hinzu, die das Evangelium hören wollten in dieser Lehrschule des Tyrannus. Vielleicht so ähnlich wie heute eine Art Volkshochschule, wobei dieser Tyrannus ein gläubiger Mann war und seine Türen geöffnet hat. Nicht wie heute bei den meisten Volkshochschulen, wo Esoterik und alles Mögliche da gelehrt wird, leider auch. Neben manchem Guten natürlich. Aber das war wirklich ein segensreicher Einsatzort. Eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Es kamen viele zum Glauben. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber auch viele Widersacher sind da. Ja, wenn da ein Aufbruch ist, wenn Menschen zum Herrn finden, dann gibt es auch immer solche, die das nicht akzeptieren wollen. Die eifersüchtig werden. Das waren einerseits die Heiden. Silberschmied Demetrius wird ja schon angedeutet, der dann auch diesen Aufstand gegen die Gläubigen angezettelt hat, sodass Paulus dort hinweggehen musste, nach segensreicher, langer Wirkungszeit. Und aber auch aus der Synagoge, die sie nicht bekehrt haben. Auch sie waren da neidisch, eifersüchtig auf den Apostel Paulus, der dort auch manche Zeichen und Wunder getan hat, gab Heilungen und andere Bestätigungen seines vollmächtigen Dienstes. Und es ist auch heute so, wenn das Wort Gottes in Vollmacht verkündigt wird, dann wird es auch immer Widerstand geben. Der Teufel schläft nicht. Er schickt dann auch immer wieder Leute, die opponieren dagegen und die gar nicht merken vielleicht, dass sie von Satan gebraucht werden. Ich sage immer, wenn du eine Predigt gehalten hast in der Gemeinde und es ist alles nur Friede, Freude, einerlei und kein Widerstand, dann stimmt was nicht. Ja. Dann hast du nicht wirklich das Wort Gottes in der Tiefe verkündigt, dann hast du den Leuten nur nach dem Mund geredet. Und das sollte nicht unser Auftrag sein, den Menschen nach dem Mund zu reden, sondern sie aus dem Sündenschlaf wachzurütteln. Dazu gehört, dass wir selber erst uns aus dem Sündenschlaf herausrütteln lassen, indem wir im Wort Gottes zu Hause sind, Buße tun über unsere Sünde und dem Herrn begegnen in der Stille, in der stillen Zeit, mit ihm reden, im Gebet, nicht in einer falschen mystischen Versenkung, sondern indem wir im Gebet seine Antwort erbitten und die begibt er uns auch durch sein Wort, durch Führungen, durch mancherlei Begegnungen. Vers 10, wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt auch das Werk des Herrn wie ich. Dass ihn nur nicht jemand verachte, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte auf ihn mit den Brüdern. Timotheus, ein ganz besonderer Mann, wahrscheinlich eine Generation jünger als Paulus, denn er bezeichnet ihn immer wieder als seinen geistlichen Sohn, mein Sohn Timotheus. 2 Briefe im Neuen Testament sind an ihn geschrieben, wo es um die Frage des Dienstes der Ältesten geht, vor allem auch der Diakone und der Gemeindeordnungen. Er war sein Schüler, es war ein sehr enges Lehrer-Schüler-Verhältnis, aber auch sein Bruder im Herrn, er hat sich nicht über ihn gestellt. Deshalb sagt der Apostel Paulus auch, dass ihn nur nicht jemand verachte. In 1. Timotheus 4, Vers 12 lesen wir, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Ist ja auch eine Gefahr, ja, manchmal kommen Diener in Gemeinden Gottes und ist vielleicht jünger als die meisten dort und dann haben vielleicht die älteren Geschwister ein Problem. Ja, was kann denn dieser junge Mann uns sagen? Aber es hängt nicht vom Alter ab, sondern von der geistlichen Reife. Es gibt junge Menschen, die geistlich reifer sein können als alte Menschen, die vielleicht frisch bekehrt sind, die vielleicht oberflächlich mit dem Herrn nur wandeln. Also das Alter ist nicht entscheidend. Natürlich hat man im Alter mehr Lebenserfahrung und wenn man schon lange gläubig ist, auch mehr Glaubenserfahrung. Aber man soll Verkündiger des Wortes Gottes und Diener des Herrn in den Gemeinden nicht verachten, nur weil sie jetzt jung sind und noch nicht das Alter erreicht haben, das man vielleicht selber inzwischen hat. Er soll also ohne Furcht bei ihnen sein, bei den Korinthern, denn er treibt auch das Werk des Herrn wie ich. Apostel Paulus hat ihn sicherlich als einen seiner Nachfolger auch vorgesehen. Der zweite Timotheusbrief ist wahrscheinlich ja der letzte Brief des Apostels Paulus, wo er schon in Ketten ist, im Gefängnis in Rom und wahrscheinlich auch nicht mehr herauskam. Unter der Verfolgung des Nero ist er mit größter Wahrscheinlichkeit hingerichtet worden, was uns die Überlieferung sagt. Und da beauftragt er dann den Timotheus ausführlich, das Werk des Herrn Jesus weiterzuführen, mit den anderen Brüdern und Schwestern zusammen. Dass ihn nur nicht jemand verachte, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte auf ihn mit den Brüdern. Und Apollos, das war wahrscheinlich ein Mann der gleichen Generation, vielleicht auch ein bisschen jünger als Paulus. Er war auch ein vollmächtiger Verkündiger des Wortes Gottes. Aber solche vollmächtigen Verkündiger, die müssen nicht immer die gleiche Erkenntnis haben über ihren Dienstbereich. Und so steht auch hier in Vers 12 von Apollos, dem Bruder: Aber sollt ihr wissen, dass ich ihn oft ermahnt habe, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Aber es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Ja, der hat sich vom Apostel Paulus jetzt menschlich nichts vorschreiben lassen, hat selber seinen Dienstauftrag vom Herrn gehabt. Bei aller geistlichen Vollmacht gab es doch auch Schwächen und Unterschiede, auch zwischen den Aposteln, denn keiner war so vollkommen wie der Herr Jesus, das ist ganz klar. Und so hat der Apostel Paulus sich führen lassen vom Herrn und auch der Apollos, dieser begnadete Prediger, hat sich auch vom Herrn eigenständig führen lassen. Und das zeigt auch, diese Stelle zeigt auch die Bereitschaft des Apostels Paulus, andere Fähigkeiten von Brüdern anzuerkennen. Er hat es anerkannt und akzeptiert, obwohl er ihn mehrfach ermahnt hat, er hat es immer wieder versucht, weil er dachte, es wäre gut, wenn Apollos jetzt mitkommt. Aber Apollos hat dann gesagt, nein, ich habe hier noch meinen Dienstbereich, ich kann jetzt da nicht weg. So wollen wir auch bereit sein, andere Führungen bei anderen Geschwistern zu akzeptieren und ihnen nicht unsere Führung aufzuzwingen. Das kann zum Beispiel auch in Dingen sein, in praktischen Fragen heute. Ich sage es mal zeugnishaft einfach so von mir. Will auch niemand zu nahe treten, aber ich habe zum Beispiel 27 Jahre gebraucht, bis ich erkannt habe, dass meine damals katholische Säuglingstaufe keine Taufe war, sondern eben nur ein Ritual, bis ich dann zur Erkenntnis gelangt bin, dass ich mich jetzt wirklich aufgrund des Glaubens hin taufen lassen sollte. Das war bei mir ein Prozess, der hat 27 Jahre gedauert. Ich habe immer wieder im Wort gelesen und bis mir klar wurde, du kannst dich nicht auf die unklaren Stellen stützen in solchen Fragen, sondern auf die klaren Stellen der Heiligen Schrift. Aber das ist meine persönliche Erkenntnis und es hat jeder seine Führung und wir verurteilen niemanden, der das vielleicht noch nicht so erkennt. Ich selber war lange in dieser Haltung, ja, die Haustaufen, da waren vielleicht auch Kinder dabei, wurde immer gesagt. Aber das ist halt eine unklare Stelle, keine klare. Ja, steht ja. Das war für mich dann der entscheidende Punkt. Und meine Frau hat mich da nie gedrängt. Sie ist als Mennonitin natürlich glaubensgetauft schon gewesen. Natürlich sind wir Mennoniten auch ein Vorbild im Glaubensleben gewesen, durch ihre Friedfertigkeit und Liebe. Aber es war meine eigene Erkenntnis aus der Heiligen Schrift. Ja, also wir sollten auch andere Führungen von Brüdern anerkennen, wenn es natürlich um heilsentscheidende Fragen geht. Die Dreieinigkeit Gottes, die Erlösung allein aus Gnaden, die Rechtfertigung aufgrund des Glaubens, da können wir keine Kompromisse schließen, da können wir auch Dinge nicht stehen lassen, sondern müssen wir ganz klar die biblische Botschaft sagen, damit der andere nicht verloren gehe. Nun, ab Vers 13 hören wir nun noch letzte Ermahnungen, die der Apostel Paulus den Korinthern und auch der Gemeinde aller Zeiten zuspricht. Wachet! Schlaft nicht ein. Je mehr es auch dem Ende zugeht, umso mehr drohen auch die 10 Jungfrauen einzuschlafen. Ja. Und ja, da gehören wir hoffentlich alle dazu. Und ich hoffe, dass wir dann zu den 5 klugen Jungfrauen gehören, die das Licht in den Lampen nicht ausgehen lassen, die dann genug Öl haben, wenn der Bräutigam kommt, damit sie für die Hochzeit bereit sind. Seid wachsam. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Wir sollen alle Zeit bereit sein, ihm zu begegnen. Wachet. Steht im Glauben. Im Glauben an den Herrn Jesus, das ist der einzig rettende Glaube. Jesus, der für uns gekreuzigte, auferstandene und wiederkommende Herr. Allein dieser Glauben rettet. Nicht ein Glauben an Allah, nicht ein Glaube an Buddha oder Zarathustra oder Karl Marx oder Adolf Hitler oder was auch immer für Ersatzerlöser aufgetreten sind. Nein, allein an Jesus. Jesus allein ist auferstanden. Kein Mohammed ist auferstanden, kein Buddha, kein Adolf Hitler, kein Karl Marx. Ich könnte jetzt viele Ideologieführer und Religionsgestalten nennen, aber allein Jesus lebt. Allein der Glaube an den lebendigen Gottessohn rettet uns. Seid mutig und seid stark. Bekennt euch zum Herrn Jesus, auch wenn es etwas kostet. Ich habe schon zweimal meine Arbeit verloren aufgrund meiner Glaubenshaltung. Ich war bereit, diesen Weg zu gehen, weil ich gesagt habe, ich kann keine Kompromisse in geistlichen Dingen schließen, die ich vom Wort Gottes her so nicht sehe und nicht verantworten kann. Ich möchte mich dessen nicht rühmen. Es war Gottes Gnade, dass er mir das gezeigt hat und mich auch immer wieder in neuen Dienst dann gestellt hat. Aber es kostet auch Opfer, wenn wir mutig dem Herrn nachfolgen und nicht unseren Glauben aufgrund des Wortes Gottes verleugnen. Aber seid dabei nicht hart oder überheblich, sondern Vers 14, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Die Liebe ist der Angelpunkt. Ohne Liebe ist alles nichts. Haben wir ausführlich im Zusammenhang mit Kapitel 13 gehört. Wenn Wahrheit ohne Liebe ist, dann wird sie rechthaberisch und erschlägt den anderen. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Nur in der Liebe werden wir auch Menschen für Jesus gewinnen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass sie die Erstlinge in Achaia sind und haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen. Stephanas, die Erstbekehrten in der Achaia, und sie haben eine Dienstbereitschaft, eine Einsatzbereitschaft. Und wie ist es in unseren Gemeinden, wenn wir fragen, wer ist bereit, dem Herrn zu dienen? Sei es vor Ort oder auch in der Außenmission, sei es bei einfachen Tätigkeiten, zum Beispiel Putzdienst in der Gemeinde, oder sei es auch Verkündigungsdienst, sei es im Chordienst oder wo auch immer, wer ist dann bereit, sich zu melden? Ist es ein Ein-Mann-Betrieb, wie leider in vielen Kirchen, oder ist es eine Gemeinde, wo jeder seine Gaben in der Ordnung, die der Herr festgesetzt hat, einbringt? Nicht so, dass jetzt jeder durcheinander irgendwas werkelt und dann gibt es ein heilloses Chaos, sondern es muss eine Ordnung sein. Es gibt die Leitungsgabe auch in der Gemeinde, aber auch die vielen anderen Gaben, von denen wir in 1. Korinther 12 diese Tage gehört haben. Stephanas, sie haben sich selbst bereitgestellt zum Dienst für die Heiligen. Man musste nicht erst lange sie drängen, sondern sie waren bereit zu dienen. Nicht sich selber zu dienen, sondern den Heiligen, den anderen. Wir haben ja gehört, Gaben sind Dienstgaben, keine Ego-Gaben, sondern Gaben, die für die Gemeinde da sein sollen. Ordnet auch ihr euch solchen unter und allen, die mitarbeiten und sich mühen. Haben auch wir die Bereitschaft, uns unterzuordnen, denen, die die Leitungsgabe haben, den Ältesten in der Gemeinde. Es gibt natürlich nur eine Ausnahme, wenn die Ältesten etwas gegen Gottes Wort lehren oder beschließen. Da muss man dann von der Bibel her widersprechen und sie in Liebe ermahnen. Die Ältesten sind keine Päpste. Im evangelischen Bereich haben wir leider allzu viele Päpste in manchen Richtungen, Brüdergemeinden und so weiter, wo dann jeder sein eigener Papst ist. Das ist auch nicht gut. Aber Älteste sollten deshalb demütig sein, nicht streitsüchtig, nicht dem Alkohol ergeben. Die ganzen Kennzeichen werden in den Timotheusbriefen genannt. Aber wenn ein Ältester sich selber dem Herrn Jesus und seinem Wort unterordnet, dann ist es eine wunderbare Sache. Und dann können auch wir Vertrauen haben und zusammen mit den Ältesten dem Herrn dienen. Es ist übrigens besser, wenn es mehrere Älteste in einer Gemeinde gibt. Nicht nur einen, der dann autokratisch unter Umständen das missbraucht. Haben auch schon erlebt in der Geschichte oftmals und das war nicht gut. Aber wir sollen uns wirklich den berufenen Dienern des Herrn unterordnen und allen, die mitarbeiten und sich mühen. Ja, es gibt leider auch passive Glieder in der Gemeinde. Dann sollen sie wenigstens das akzeptieren, wenn die anderen die Arbeit machen. Aber besser noch, sich selber auch berufen lassen. Und wenn es ein geringer, unscheinbarer Dienst ist. Und den Gebetsdienst, liebe Geschwister, kann jeder von uns tun. Das ist sogar der wichtigste Dienst in der Gemeinde. Können auch die tun, die sonst vielleicht körperlich nichts mehr tun können. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn sie haben mir euch, die ihr nicht hier sein könnt, ersetzt. Gemeinschaft ist etwas Kostbares. Mich gestern auch gefreut, dass Brüder kamen, die ich schon lange kenne, die mich auch ermutigt und gestärkt haben, mit denen ich auch beten konnte noch. Und So ist es etwas Kostbares, wenn man weiß, ich bin nicht allein, es gibt viele weitere Diener im Reich Gottes. Sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt solche Leute an. Es gibt auch die Gabe der Erquickung, des Trostes, dass Menschen andere trösten können, auch ermahnen. Seelsorgedienste, auch solche sollen wir anerkennen und als kostbar in der Gemeinde respektieren. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asien. Es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Hause. Sehr wichtige Stelle, warum? Samt der Gemeinde in ihrem Hause. Wo haben sich die Christen versammelt? Ganz am Anfang noch in der Synagoge, aber das ging nicht lange gut, da wurden sie hinausgeworfen, weil sie den Herrn Jesus bezeugten, als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Dann hat man sich versammelt in den Katakomben. In Rom gibt es heute noch Katakomben, unterirdisch, in Grabhöhlen waren das im alten Rom. Oder eben in den Häusern, manchmal auch in öffentlichen Räumen, weil es in den Synagogen dann oft sehr schnell nicht mehr möglich war, leider. In der Schule des Tyrannus, haben wir gehört. Oder auch in den Häusern. Wie wird es wohl am Ende sein? Wird sich da die Gemeinde Jesu in den großen Kathedralen und Domen treffen? Ist auch heute schon kaum noch irgendwo möglich. Kaum noch. Sondern hin und her in den Häusern. So wird es wohl immer stärker kommen. Der Anfang kehrt zum Ende zurück, hat mal ein kluger Mann geschrieben. Wie es in der Urgemeinde war, wird es wohl auch in der Endzeitgemeinde sein. Und das ist auch ein Kennzeichen wahrer Christen, dass sie gastfrei sind, dass sie ihr Haus öffnen für andere, die sich auch dort versammeln. Heute kennen wir ja schon die Einrichtung der Hauskreise, auch die pietistischen Stunden, die sich in den Häusern versammeln. Sicherlich gute Alternativen, wenn am Ort nur noch eine abgefallene Kirchengemeinde vorhanden ist. Das ist ja leider weithin so, dass man oft kaum noch wohin gehen kann. Dann versammelt man sich in den Häusern. Was da heute alles gepredigt wird in manchen Kirchen, darüber will ich jetzt gar nicht reden, aber gestern haben wir noch darüber gesprochen. Jetzt ist sogar der Präses der evangelischen Kirche so weit, dass er das Sühneopfer Jesu leugnet. Das hat keine Bedeutung für uns. Und er spricht ja nicht nur für sich, sondern für die Gesamtkirche. Ja. Und damit ist der Kern, das Zentrum des christlichen Glaubens schon über Bord geworfen. Ja. Ist euch das bewusst, wie weit das schon fortgeschritten ist? Nikolaus Schneider, ja, das jetzt im Interview gesagt. Nun, die Gemeinde in ihrem Hause ist hier genannt. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Betonung liegt auf heilig, ja. Ist natürlich kein unheiliger Kuss gemeint, sondern der Kuss der brüderlichen Liebe, die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die sich selber für den anderen hingibt, die den anderen so lieb hat, dass sie auch äußerlich das zeigt. Es gibt noch in manchen Ländern den Bruderkuss. Bei uns ist vielleicht eher die Umarmung, zumindest das Händeschütteln ist das Allermindeste, ja, man sich die Hand gibt. Aber hier diese herzliche Liebe, die symbolisiert wird durch den heiligen Kuss. Und nun denke ich, dass die letzten Verse von Paulus eigenhändig geschrieben sind, wie auch hier zu lesen steht, von Vers 21 bis Ende. Und wir können davon ausgehen, dass er ja den ersten Korintherbrief diktiert hat, wie auch andere Briefe. Und an diesem Fall wird ja der Sekretär genannt, der das dann geschrieben hat. Und Paulus hat es ihm diktiert, und zwar gleich ins 1. Korinther 1, Vers 1. Wir schlagen einmal auf. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Er nennt immer seinen Sekretär, der mitgeholfen hat, diesen Brief dann handschriftlich auch niederzuschreiben. Und dieser Sosthenes, den habe ich auch gefunden in der Apostelgeschichte. Gesundheit. Und zwar kommt er vor in Apostelgeschichte 18, Vers 17. Da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallion kümmerte sich nicht weiter darum. Dieser Sosthenes war der Synagogenvorsteher der Juden, und er stand damals noch gegen Paulus und hat es unterstützt, dass Paulus angeklagt wurde. Vor den Richterstuhl des Gallion wurde er gebracht. Aber man darf davon ausgehen, wenn er jetzt, es ist wahrscheinlich der gleiche, hier erwähnt wird, er wird also als bekannt vorausgesetzt, dass er sich dann bekehrt hat zum Herrn Jesus. Ist das nicht wunderbar, dass er jetzt offensichtlich der Schreibsekretär des Apostels Paulus geworden ist? Und nun beendet der Apostel, nachdem der Brief niedergeschrieben ist, mit eigenhändigem Gruß. Hier mein des Paulus eigenhändiger Gruß. Und deshalb haben diese folgenden Worte auch ganz besonderes Gewicht, die der Apostel eigenhändig hinzugefügt hat. Und was sagt er da? Was liegt ihm da am Herzen? Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Anathema steht hier. Es geht um die Liebe. Der Herr Jesus hat uns so geliebt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir dürfen ihn wieder lieben, mit allen Fasern unseres Herzens. Auch in aller Schwachheit. Es ist Gnade, wenn wir in der Liebe fest bleiben. Aber der Herr möchte uns auch das schenken, wenn wir daran denken, was der Herr Jesus auf Golgatha für dich und mich vollbracht hat, wo er sein Leben hingegeben hat, sein Blut vergossen zur Sühnung unserer Sünden, sollten wir ihn dann nicht wieder lieben. Und wer den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Das heißt mit anderen Worten, der ist ausgeschlossen vom Reich Gottes. Er hat keinen Zugang zum Himmel. Nur wenn wir das Opfer Jesu annehmen, seine Liebe erwidern, werden wir auch im Himmel einmal sein dürfen bei ihm. Das heißt sonst verflucht, wer das nicht getan hat. Und dann die Bitte, der Gebetsruf, Maranatha, unser Herr komm oder unser Herr kommt, bedeutet das, die Bitte, Herr komm bald und mach diesen Leiden einer Gemeinde ein Ende. Noch müssen wir manches erdulden, aber wir freuen uns auf den Tag, wo der Herr sein Reich aufrichtet und wir ganz mit ihm vereint sein dürfen und ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Aus Gnaden sind wir errettet worden, nicht aus eigenen Werken. Und deshalb brauchen wir täglich seine Barmherzigkeit, seine Erlösungskraft. Und dann der letzte Satz. Meine Liebe, des Apostels Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Aus Liebe hat er diesen harten, ermahnenden Brief geschrieben. Es gibt viele sehr harte Stellen darin, aber es ist alles aus Liebe geschehen. Amen.